Hast du schon mal überlegt, YouTuber zu werden? Was das bedeutet und was du alles tun musst? Ach, wenn nicht, dann habe ich heute eine ganz interessante Folge für dich. Let's go! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder eine ganz spezielle, ganz besondere Folge für euch, die sich viel um das Thema Berufsorientierung, Karrierewege, viel über Inspiration und Orientierung handeln wird. Ja, Karrierestart könnte man sagen, ist da auch irgendwie noch mit drin und vor allem viel Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und ja, Leben irgendwie auch. Also es lohnt sich heute auf jeden Fall wieder dran zu bleiben und sich tatsächlich die gesamte Folge anzuhören, denn ich habe heute mit niemand Geringeren als dem Astro-Tim gesprochen. Tim Ruther war mir hier heute im Interview und hat über seine Geschichte, über seine Karriere mal ein bisschen ausgepackt, über die Zweigleisigkeit neben YouTube und dem Jurastudium und wie es dann am Ende ausgegangen ist, als es nicht mehr so der Zeitpunkt war für Plan A und B gleichzeitig fahren. Wie er sich dafür entschieden hat, was es für Einflussfaktoren gab, welche Hindernisse und Herausforderungen, um tatsächlich Vollzeit-YouTuber zu werden und damit täglich sein Geld zu verdienen. Darüber sprechen wir heute im Podcast Mensch Matti. Und falls ihr euch mal gefragt habt, wie das so ist, YouTuber zu werden und was das bedeutet, was man da alles macht und wie viel davor eigentlich passiert, bevor die Leute einen kennenlernen und wie viele Jahre darauf vergehen, kleiner Hint, dann solltest du unbedingt diese Folge hier dir heute anschauen. Ich möchte gar nicht zu lange quatschen, denn es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu erzählen und das haben wir definitiv auch gemacht. Heute mal wieder eine längere Folge, aber ich glaube tatsächlich, dass sie so viel wichtigen Content für euch bereit hat, dass ich gesagt habe, dieses Risiko, dass sich vielleicht der ein oder andere nach 40 Minuten ausschaltet oder nach 30, das gehe ich ein. Und alle anderen, die das richtig interessant finden und auch gerade mit ja, dieser YouTuber werden etc., was das überhaupt bedeutet, die sollten auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben und sich das anhören. Coole Challenge gibt es natürlich auch noch nach hinten heraus. Daher lohnt sich das auf jeden Fall. Guckt euch diese Folge oder hört euch diese Folge an. Das macht aus meiner Sicht macht es sehr viel Spaß, uns dazu zu hören oder beziehungsweise Astro-Tim zuzuhören über seinen Karriereweg, über seine Möglichkeiten im Leben und wie es darauf ankommt, auch auf Kleinigkeiten zu achten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören oder Schauen dieser Folge. Los geht's, wie immer, nach dem Intro. Herzlich willkommen, liebe Leute. Eine neue Folge Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Heute wieder mit einem Gast. Also ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir jemanden wieder eingeladen. Und nicht nur irgendjemanden, sondern neben Harald Lesch wahrscheinlich den Menschen, der sich am besten mit Astro auskennt, mit der Physik da draußen, was da passiert. Ein YouTuber mit vollem Herzen dabei und wie das so gekommen ist und was man da so alles entdecken kann und warum das alles spannend für euch auch sein kann, warum wir heute darüber sprechen. Und ja, ihr kennt ja die Themen Berufsorientierung, Karrierestart, Mindset, auch so das Tipps fürs Leben. Da wollen wir ein bisschen eintauchen heute und einfach mal gucken, wie sah und sieht denn das Leben von so einem Astro-Tim aus? Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ich freue mich galaktisch hier zu sein. Mal schauen, was ich so für nützliche Insights ins YouTuber-Astro-Leben geben kann.
Sehr gut. Ja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Wir haben es jetzt auch endlich geschafft, dass wir einen Termin gefunden haben. Und für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Schnittmenge von unseren Zielgruppen, die dich gegebenenfalls noch nicht kennen. Was kann man bei dir finden? Worauf kann man sich freuen? Und was bietest du da alles an?
Ja, also ich heiße Tim, aber mein Kanal heißt Astro-Tim, hast du schon gesagt. Und da geht es eben vor allem um Wissenschaft und Weltraum, würde ich sagen. Also vor allem Weltraum, aber auch allgemein Wissenschaft. Und das mache ich vor allem auf YouTube, aber auch TikTok, Instagram, alles, was es eben so gibt. Und habe mir da so ein bisschen zum Ziel gesetzt, einfach die Begeisterung für den Weltraum zu verbreiten, aber nicht so super kompliziert, wie das jetzt vielleicht bei einer Physikvorlesung wäre oder so, sondern eben auf eine verständliche, populärwissenschaftliche Art und Weise, damit eben jeder, egal ob er jetzt sagt, ich bin eh schon Physikprofi oder ich bin total schlecht in Physik, damit jeder daran Spaß hat und erkennt, wie wichtig dieses Thema ist. Weil ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der Weltraumforschung, Raumfahrt einfach super, super krass wichtig wird. Und deswegen freue ich mich, dass ich damit echt mittlerweile ja, Hunderttausende, Millionen Menschen pro Monat erreiche. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, hätte ich es auch noch nicht geglaubt. Aber ja, können wir gleich alles noch genauer besprechen.
Ja, also total stark. Und ich habe tatsächlich schon länger und auch viele deiner Videos gesehen. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was Tim da gerade sagt, stimmt tatsächlich. Also wenn ihr das euch mal anschaut, die Videos, solltet ihr es noch nicht getan haben, dann werdet ihr feststellen, das kann man auch tatsächlich verstehen. Und das ist auch tatsächlich spannend und interessant erzählt, so dass man da auch dem Ganzen folgen kann. Deswegen schaut da gerne mal rein. Ich mache das euch natürlich so einfach wie jedes Mal möglich. Wir verlinken einfach unten den Kanal von Astro Tim, verlinken wir unten drin und genau, dann klickt einfach drauf und guckt mal, dass ihr gegebenenfalls den Kanal einfach gleich einmal abonniert, damit ihr sowas in Zukunft nicht mehr verpasst, ne? Ihr kennt das Spiel und genau, lasst euch mal ein bisschen galaktisch begeistern. Aber nicht nur das, ne, sondern ich habe auch gesehen, es gibt auch viele Themen über Erdbeben, Vulkane, sowas, ne, also alles, was irgendwie so auf der Erdoberfläche oder im Kern unterwegs ist oder passiert. So eine typische Markus-Lanz-Frage, die man jetzt mal so reinwerfen könnte. Lieber Tim, wenn man so deine aktuellen Videos sieht, steht die Welt vor dem Ende? Also ich weiß natürlich immer, warum du das machst, ne? Mit dieser Hook, dass man gleich da dran ist. Ne? Aus Marketing-Sicht natürlich ganz, ganz wichtig. Aber wenn man so die letzten Videos anschaut, dann denkt man so, oh Gott, ne? Was passiert dir alles?
Ja, das war, weil ich jetzt wirklich viel auf das Thema Vulkane gegangen bin in letzter Zeit, weil da wirklich viel passiert. Also gerade auch in Europa, ne, haben wir so einen super Vulkan da in Italien bei den Flegreischen Feldern. Da war ich auch selber jetzt im Januar und habe eine ausführliche Doku darüber gedreht. Das war mega cool. Klar, ne, genau, wenn man da immer nur so den ersten Satz hört, könnte man erstmal denken, oh Gott, ist jetzt alles ganz schlimm. Aber das versuche ich eigentlich in den Videos nie so darzustellen. Und ich habe die Leute, die meine Videos wirklich komplett gucken, kriegen auch eher die gegenteilige Empfindung auf, weil ich insgesamt eigentlich eher versuche, so ein bisschen so einen Zukunftsoptimismus zu verbreiten. Mhm. Also ich versuche nie in meinen Videos irgendwie, weiß ich nicht, die Welt so schlecht darzustellen, sondern sage eigentlich immer, es ist eine super geile Zeit, in der wir leben. Und die beste Zeit eigentlich, ne, in der Menschheitsgeschichte, glaube ich. Also gab in der Vergangenheit fällt mir jetzt kein besserer Zeitpunkt ein. In der Zukunft kommt vielleicht noch ein besserer, hoffentlich. Und aber man braucht eben, wie du schon gesagt hast, bei YouTube und Instagram und so, brauchst du natürlich immer eine Hook am Anfang und die muss halt ein bisschen clickbaity sein, ne? Wir schreiben immer, also nicht viel, aber ein paar Leute schreiben immer, ja, Clickbait. Ja, ist auch Clickbait, weil ich darin eigentlich gar nichts Schlechtes sehe, ne? Ich meine, du hookst halt die Leute, deine Videos zu gucken, und wenn die Videos selber sehr gut recherchiert sind, wissenschaftlich und inhaltlich solide sind, dann hast du damit ja erreicht, dass mehr Leute was gelernt haben am Ende. Deswegen sage ich immer, es ist so ein bisschen so ein opferloses Verbrechen, ne? Wenn du deine Headline halt ein bisschen clickbaity gestaltest. Der Worst Case ist halt, dass jemand guckt sich das an und denkt dann am Ende, ah Mist, jetzt habe ich was gelernt, scheiße. Genau. So gesehen finde ich das nicht schlimm. Ich achte halt immer extrem darauf, dass der Titel ein bisschen catchy ist, aber nie gelogen. Also das wäre natürlich unredlicher Clickbait, wenn man jetzt in den Titel irgendwas schreibt, was halt gar nicht stimmt. Also wir haben Aliens entdeckt. So, ja. Gar nicht, aber egal. So geht's natürlich nicht. Und der Inhalt sollte halt immer wirklich dann akkurat und wissenschaftlich fundiert sein. Und ich denke, dann ist es eine absolut legitime Methode und schadet niemandem.
Ja. Ich meine, ist ja sowieso die Entwicklung so, also allgemein in der Gesellschaft oder auch in anderen Industrien, wenn du zum Beispiel die Filmindustrie anguckst, guck dir einfach mal so einen neuen James Bond an oder sowas. Ja. Wie geht der Film los? Der geht nicht mehr los, indem er von Anfang an die Story erzählt, sondern wir landen direkt in der Action. Ne? Also jetzt sind wir genau mittendrin, wo gleich die Verfolgungsjagd ist, wo gleich irgendwie was explodiert oder sowas. Und dass du dann in deiner Hook zum Beispiel direkt da ansetzt, wo halt die Action ist. Ich finde es auch total legitim.
Das musst du halt machen. Ich meine, die Gesamtentwicklung finde ich auch nicht gut, sage ich mal. Also die Aufmerksamkeitsspannen der Leute sinkt immer weiter, gerade von jungen Leuten. Man sagt ja immer so Generation TikTok und so. Einige Boomer übertreiben da sicherlich auch ein bisschen, aber ich glaube, grundsätzlich stimmt das schon. Ne? Die Online-Inhalte werden auch einfach von der Anzahl her mehr. Ne? Du machst dein Handy auf, so dann gehst du erstmal in Instagram, da siehst du das Bild, das Rudi, dann gehst du in TikTok, das Video, YouTube. Also du kommst ja gar nicht mehr hinterher, und je mehr Inhalte dem durchschnittlichen Online-User, sage ich mal, präsentiert werden, desto mehr Wettbewerb findet natürlich auch zwischen diesen Inhalten statt. Und das führt eben automatisch dazu, dass die Leute mit catchigeren Headlines versuchen, deine Aufmerksamkeitsspanne zu kriegen, weil das eben die Ressource ist, um die Leute sich betteln. Ne?
Ja.
So. Das ist die Gesamtentwicklung, da bin ich jetzt auch kein großer Fan von, aber es ist halt, wie es ist, wie wir hier in Köln sagen. Und dann denke ich mir, dann muss ich ja halt bei dem Spiel mitmachen, versuche aber mit wissenschaftlichen, lehrreichen Inhalten dazwischen zu grätschen, weißt du? Ich krieg da nicht. Genau, Infotainment. Ich gewinne quasi, also ich versuche den Aufmerksamkeitswettbewerb zu gewinnen, deine Aufmerksamkeit zu kriegen, damit du was lernst. Und das ist meines Erachtens ein hehres Anliegen, was wahrscheinlich bei 99% der Inhalte gerade auf TikTok nicht so ist. Wenn du dir so ein durchschnittliches TikTok-Video anguckst, lernst du wahrscheinlich eher wenig.
Also genau, wenn man so sich die Masse anguckt, sicherlich sehr, sehr wenig, ja. Daher umso wichtiger und umso besser finde ich das und deswegen bist du heute auch hier, dass wir uns genau darüber mal unterhalten und wir wollen mal ein bisschen nur so ein paar Jahre mal zurückgucken, wie das eigentlich dazu gekommen ist, was ist denn da eigentlich passiert und was für Widerstände zum Beispiel, weiß ich ja schon, ich kann so auch mal eine kleine Hook jetzt hier legen, musstest du kämpfen, um diesen Weg zu gehen. Fangen wir einfach mal beim kleinen Tim an, der gerade irgendwie in der Schule war. Wie ist es dir da ergangen? Wie bist du da rausgekommen?
Da ist mir gut ergangen und tatsächlich ist das der Startschuss gewesen für das, was ich heute mache. Also wie du schon gut angeteasert hast, es gab natürlich auch ein paar Widerstände, kein Weg ist komplett gerade. Aber im Prinzip hat da schon angefangen, was ich heute mache, weil in meiner Schule, in einem Gymnasium, wo ich Abitur gemacht habe, dort ist im Keller ein Planetarium. Das ist das einzige Planetarium in Köln und es ist eben im Keller dieser Schule. Super random, wirklich. Also man kommt in diese Schule rein, gehst in den Keller und auf einmal stehst du in so einem Weltraummuseum und bist umzingelt von Galaxien und schwarzen Löchern und so. Und das ist auch kein super professionelles Planetarium. Das haben Schüler dort ehrenamtlich, also Schüler sind immer ehrenamtlich, aber das haben Schüler quasi in ihrer Freizeit dort reingebaut und schon vor Jahrzehnten. Und ich wusste schon seit der 5. Klasse, dass das existiert, dieses Planetarium, aber hat mich halt nicht groß gejuckt. Ne? Also da hatte ich auch noch überhaupt nichts mit dem Thema Weltraum am Hut, gar nichts wirklich. Und irgendwann wurde dann mal rumgefragt, wer Lust hätte, im Planetarium mitzuarbeiten. Und frag mich jetzt heute nicht, warum. Im Nachhinein war das wahrscheinlich einer der entscheidendsten Momente meines Lebens, wenn man so drüber nachdenkt, wo wirklich die Weichen sich gestellt haben. Wer weiß, was ich sonst heute machen würde. Und ich habe, obwohl ich überhaupt kein Interesse am Weltraum hatte, gar nicht, ne? Ich war auch nicht gut in Physik oder so, ich war super schlecht in Physik, habe ich einfach mal aufgezeigt und gesagt, ja, mache ich, klingt interessant, keine Ahnung, mache ich einfach mal. Und das war dann der Startschuss. Das war wahrscheinlich so in der 9. Klasse, würde ich sagen. Ja. Und seitdem habe ich eben dann neben der Schulzeit immer im Planetarium mitgearbeitet. Habe mich dort erstmal dann eingearbeitet, alles gelernt, ne? Ich wusste ja nichts. Und es war natürlich dann, ja, wie soll man sagen, also es war von Anfang an sehr cool, aber es war auch ein bisschen taktisch gedacht, weil das sehr praktisch war, um Unterricht zu schwänzen, weil man dann immer sagen konnte, ich muss leider ganz dringend ins Planetarium. Das fanden die Lehrer natürlich super. Ah, es ist so toll, Tim, dass du dich im Planetarium engagierst und so, klar, geh ruhig. Es war am Anfang auch sehr praktisch, muss ich sagen. Aber ja, das war quasi der Startschuss für das, was ich heute mache und das passierte schon während meiner Schulzeit. Und noch heute, wenn ich meine Videos drehe, das mache ich immer noch in diesem Planetarium. Also ich hänge quasi immer noch fast täglich in meiner alten Schule rum.
Das ist abgefahren. Das kann auch nicht jeder behaupten.
Nee, ich weiß, es klingt auch erstmal nicht cool, wenn man das so sagt. Aber der Grund, warum ich da bin, der ist ja dann eigentlich doch sehr cool.
Doch, ich denke auch, genau. Also vielen Dank fürs Teilen, für diesen Schlüsselmoment, weil das ist nämlich häufig auch etwas, was bei vielen einfach so vorbeizieht, vorbeigeht, so ungeachtet irgendwie diese Momente, dass man die nicht auffängt, also, dass man die einfach passieren lässt.
Ja, du weißt es natürlich auch nicht immer, ne? Aber ich glaube, das ist die Lektion, die da drin steckt, ist wahrscheinlich zumindest dem Schicksal die Chance geben, sich zu entfalten, ne? Weil wenn du es von vornherein abblockst, dann kann dir auch halt auch nichts passieren, ne? Also wenn du keine Chancen wahrnimmst, dann wird dir auch nie was Gutes passieren. Wenn du jede Chance wahrnimmst, wird natürlich in 99% der Fällen auch nichts richtig Krasses passieren, aber in dem 1% dann eben schon. Also deswegen, du musst einfach guten Dingen die Chance geben zu geschehen. Ich glaube, das ist die Lektion, die da drin steckt.
Ja, also cool. Wir legen schon wieder los. Ihr merkt das da draußen. Tipps, die kommen direkt wieder auf euch zugeflogen und die könnt ihr wieder für euch übernehmen. Also dafür steht dieser Podcast einfach und wir legen einfach direkt schon die ersten Kohlen ins Feuer hier. Okay, sehr gut. Ja, lass uns damit weitermachen, weil ich finde sowas immer ganz wichtig, weil ich habe es auch schon mehrmals hier im Podcast gesagt, mindestens 80% oder fast knapp 80% sind es der Schulabsolventinnen, die aus der Schule gehen und eigentlich gar nicht wissen, was sie machen sollen, beziehungsweise was sie machen wollen würden. Und dafür ist dann halt so ein Schlüsselmoment, wie du ihn hattest, halt ein ganz interessantes Beispiel, weil ich glaube, dass viele von uns diese Momente irgendwann vor ihrem Schulabschluss auch mal haben, aber sie gar nicht weiter verfolgen, ne? Und das ist halt dieser schöne erste Praxistipp. Okay, wie ging es denn bei dir weiter? Schulabschluss hast du gemacht. Und dann hast du nicht gesagt, ich bleib hier im Keller sitzen, sondern wird ja noch irgendwas passiert sein.
Ja, da wird es nämlich doch, wird der Weg doch ein bisschen kurvig. Man könnte ja jetzt meinen, so wäre das jetzt eine Hollywood-Geschichte, wäre es halt so, ich habe dann im Planetarium angefangen, habe meine Liebe für die Astrophysik entdeckt, dadurch zufälligerweise habe das studiert und so war es nicht. Weil, also diese Arbeit im Planetarium hat mir immer super viel Spaß gemacht. Auch die Astronomie hat mich natürlich dann begeistert. Aber ich war wirklich im Schulunterricht trotzdem nicht gut in naturwissenschaftlichen Fächern. Also das ist dann einfach, das Leben verläuft nie wie so ein Hollywood-Film. Ne? Also ich war zwar begeisterter Planetariumsmitarbeiter, aber trotzdem scheiße in Physik. Ne? Stimmt, war das nicht im Intro von hier, wie hieß diese Sendung damals? Schloss Einstein hieß die so?
Ja, stimmt.
Da war es im Intro-Song. Einstein hatte auch eine 4 in Mathe, das haben die da immer gesungen, genau, das weiß ich noch.
Richtig. Oh, das war doch fein.
Ja, so gesehen.
Ja, die Zuhörer wahrscheinlich ehrlich. Gibt's das noch? Schloss Einstein?
Nee, also wahrscheinlich lief das noch ein paar Jahre, aber wahrscheinlich habe ich mich damit jetzt als sehr alt enttarnt.
Ja. Wie wir Oldies hier.
Ja.
Okay, ja, erzähl mal weiter. Was ist da bei dir passiert dann?
Genau, also ich war wirklich so schlecht in Mathe, dass ich wirklich einfach überlegt habe, okay, ich muss irgendwas studieren, ich weiß aber nicht was. Astronomie wäre eine Idee gewesen, aber wäre vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen. Aber ich habe mir damals irgendwie gedacht, na, am Ende verhage ich mir damit noch meine Begeisterung dafür, weil das Studium dann eben doch sehr, sehr abstrakt naturwissenschaftlich geprägt sein würde. Ne? Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war meine Überlegung damals. Und dann habe ich einfach wirklich gesagt, ich weiß partout nicht, was ich machen soll. Ich würde am liebsten jetzt den Rest meines Lebens einfach hier im Planetarium die Leute durchführen und damit mein Geld verdienen, aber das war natürlich auch keine Option. Und dann habe ich Jura studiert, weil man da nicht rechnen muss. Das war wirklich meine Überlegung. Wo muss man am wenigsten rechnen? Jura. Manchmal muss man eine Frist ausrechnen, das kann ich auch nicht. Aber ansonsten muss man bei Jura eigentlich gar nicht rechnen. Und so kam ich in das Jurastudium rein.
Okay, und jetzt so im Nachhinein rückblickend betrachtet, wie gut war diese Idee?
Ja, schwierig zu sagen. Also aus beruflicher Sicht war das eine Quatschidee, weil ich jetzt nicht als Jurist arbeite offensichtlich, sondern als Weltraum-YouTuber. Und weil ich auch schon während des Studiums gemerkt habe, dass ich nicht als Jurist arbeiten möchte. Das war mir eigentlich schon direkt im ersten Semester klar, muss ich sagen. Ich gesagt habe, nee, das passt mir hier überhaupt nicht. Die Leute, die hier mit mir studieren, erfüllen wirklich alle Jura-Klischees. Also falls ein Jurastudent zuhört, fühlt euch nicht angegriffen. Ich habe auch nette Leute kennengelernt, aber so im Schnitt, ne, sind Jurastudenten halt so, wie man sich das vorstellt. Und ich habe direkt von Anfang gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich hatte schlicht keine bessere Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die kam mir auch nicht. Also die kam mir lange, lange Zeit nicht. Ich habe währenddessen immer weiter im Planetarium mitgearbeitet. Das war auch sehr schön. Das hat mich immer so ein bisschen mental auch über Wasser gehalten, ne? Ja. Dass ich immer diese besondere Sache in meinem Leben hatte. Ich war dann dadurch eben nicht einfach nur der durchschnittliche Jurastudent, der mit seinem Studium eh nichts anfangen kann und so, sondern ich hatte immer diese besondere Sache, die man dann auch erzählen konnte. Und dann habe ich aber einfach das Jurastudium durchgezogen, aus Prinzip.
Also, irgendwie. Du hast im ersten Semester festgestellt, das ist es eigentlich nicht. Mir macht überhaupt nicht Spaß, ich werde da drin nicht arbeiten, aber du hast trotzdem dann, wie viele Semester sind das und Staatsexamen ja auch noch, ne?
Ich habe 2 Staatsexamen, ja. Also ich sitze hier vor dir als Volljurist.
So, und dann waren das wie viele? 6 Semester, 7, 8 Semester, ne?
Oder so? Oh, da fragst du mich was, das habe ich alles verdrängt. Also 2011 habe ich angefangen zu studieren. Und 2020 war ich komplett fertig mit dem zweiten Staatsexamen. Ja. Also insgesamt fast 10 Jahre meines Lebens darauf verwendet.
Also 10 Jahre quasi deines Lebens etwas gemacht, wo du ganz genau weißt, das werde ich nicht weiter fortführen.
Ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Ich meine,
was hast du dir dabei gedacht?
Ich habe mir dabei gedacht, was ich mir auch jetzt noch so ein bisschen denke, dass man nie komplett das ist, was man beruflich macht oder was man eben als Student macht, ist ja quasi beruflich, ne? Ich habe mich nie darüber definiert und mache das auch heute nicht. Also klar, ich bin jetzt beruflich Weltraum-YouTuber, ne? Ein paar hunderttausend Abonnenten, Leute kennen mich und so, ist ja schon cool, aber ich definiere mich nicht darüber. Also ich war und bin einfach Tim. Und wenn du mir heute meinen YouTube-Kanal wegnimmst, dann mache ich halt was Neues Geiles. Weißt du? Und so habe ich mich immer definiert. Deswegen, dieses Jurastudium, das habe ich halt gemacht, unter anderem. Aber eben nebenbei eben auch zum Beispiel Planetarium, immer durch die Welt gereist. Und deswegen habe ich das nie als Hauptbestandteil meines Lebens gesehen. Also ich war nie Tim, der Jurastudent. Ich war halt einfach Tim, der das eben auch macht. Einfach ja. So. Und ich glaube, mit der Schiene bin ich immer super, super gut gefahren. Und das hat mich, glaube ich, jetzt auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Nur damit eckt man natürlich an, also gerade in so einem traditionellen Studium wie Jura eckst du damit extrem an, ne? Weil die Leute definieren sich komplett darüber, von ihrer Kleidung bis zu der Art, wie sie reden und ihre Karriereziele, deren Identität, nicht alle, ne, um Gottes Willen, aber viele, muss man dazu sagen, deren Identität ist das Studium. So, ich bin Jurist. Und wenn du denen das wegnehmen würdest, dann wären sie nichts mehr und das finde ich total traurig. Und so habe ich mich eben nie begriffen. Also nimm mir alles weg, nimm mir meine Ausbildung weg, nimm mir mein zweites Staatsexamen weg, nimm mir meinen YouTube-Kanal weg und ich bin immer noch glücklich, weil ich immer noch derselbe Mensch bin, der sich wahrscheinlich was Neues aufbauen würde. Ja. Deswegen habe ich das nie so belastet. Ich habe das halt einfach als eine Sache gesehen, die ich halt nebenbei mache, um Abschluss zu haben.
Ja. So, und dann ist quasi, genau, das ist halt diese verkehrte Welt, na, bei dir in dem Fall, das ist deine Nebensache gewesen, also im Studium und eigentlich Vollzeit, beziehungsweise beruflich, in Anführungszeichen, hast du dann ja schon irgendwie den Einstieg in, ja, als YouTuber gewagt. Genau. Ja? Wann ging das bei dir los?
Es fing dann Ende des ersten Staatsexamens an, also da hatte ich noch nicht mal das erste. Und da... Wenn
du gemerkt hast, eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Will ich gar
genau,
nicht.
Also, genau, da... Gemerkt,
ich mache irgendwie was anderes noch.
Ja, es war auch so ein bisschen die Realisation, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich bald das erste Examen, dann mache ich vielleicht noch das zweite, aber so langsam sollte ich mir dann vielleicht mal was nebenbei aufbauen, wenn ich halt nicht als Jurist arbeiten möchte. Ne? Ja. Und dann war natürlich der naheliegende Gedanke, irgendwas mit Weltraum zu machen, weil ich immer noch im Planetarium nebenbei gearbeitet habe. Ich war wirklich zu der Zeit fast jeden Tag dort, habe da Schulklassen durchgeführt und so, habe damit während des Studiums mein Geld verdient. Und dann kam mir die Idee, und das ist was ganz anderes, als ich heute mache, Comics über den Weltraum zu zeichnen. Weil ich dachte, ich habe hier viele Schulklassen, Kinder, wie kann man denen den Weltraum besser erklären? Durch Zeichnungen. Dann habe ich einfach angefangen, Cartoons über den Weltraum zu zeichnen und habe das Ganze Astro-Comics genannt. Und das ist im Nachhinein super cool, um mich mal selbst zu loben, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zeichnen. Also neben Mathe und so war in der Schule mein schlechtestes Fach Kunst, hatte immer nur 4. Und habe aber gesagt, egal, ich kann es halt nicht, aber ich kann es ja lernen.
Die Benotung von Kunst war bei mir auch immer lehrerabhängig tatsächlich. Deine fand es gut und deine fand es grausam, ne?
Ich weiß auch genau, nicht. Weil da kannst du ja nicht objektiv bewerten, ne? Ja. Aber ich war wirklich schlecht, also die 4 ging schon in Ordnung.
Okay, also dann kamen Comics und was hast du denn mit denen gemacht? Hast du die dann vertrieben in den Schulklassen, die du rumgeführt hast oder hast du den Online-Shop gebaut?
Genau, ich habe direkt online bin ich voll durchgestartet, habe eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite gemacht damals und habe mir dann eben nach und nach selber beigebracht zu zeichnen und habe dann Comics über den Weltraum gezeichnet, die Planeten, die so miteinander reden und dadurch Dinge erklären. Und das lief super gut, muss ich sagen. Also da habe ich echt eine Marktlücke gefunden. Hatte bei Instagram dann direkt ein paar 10.000 Fans, bei Facebook auch. Und dann habe ich noch während der Studienzeit mein erstes Buch rausgebracht mit diesen Comics. Und ja, das war quasi mein Schritt so ins Unternehmertum auch, ne? Also dadurch habe ich mir sehr viele Sachen halt angeeignet, wie man eben ein Buch rausbringt, wie man Marketing betreibt und so. Und das war super cool. Also das war die Anfangszeit meiner Social-Media-Karriere, kann man sagen. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist cool, aber um davon wirklich zu leben, muss ich eine größere Zielgruppe erreichen. Und bin dann nach und nach von den Comics weg und habe mich selber vor die Kamera gestellt. Also ich zeichne jetzt keine Comics mehr und ich habe nämlich auch so Zeichentrickfilme animiert für YouTube. Also mein YouTube-Kanal hieß früher auch Astro Comics und habe mich dann aber selber vor die Kamera gestellt und habe gesagt, okay, damit erreiche ich auch Erwachsene. Es war dann so ein bisschen so ein komplettes Rebranding, ne? Und dann wurde aus Astro Comics Astro Tim.
Das war viel mehr dann noch, ja.
Genau, primär auch. Und diese Phase, sage ich mal, dieses Rebrandings, dafür habe ich komplett das zweite Staatsexamen genutzt. Weil das praktisch am zweiten Staatsexamen ist. Also um Gottes Willen, nehmt das, was ich sage, jetzt nicht als zwingendes Vorbild für die Jurakarriere. Ne? Das ist schon ein bisschen exotisch.
Wenn man mit den Juristen halt spricht, dann, oh Gott, Staatsexamen, ich muss so viel lernen, so, und du erzählst, ich war noch, ihr habt noch mein Geld verdient hier, oder ich habe noch die YouTube.
Ja, das meinen natürlich dann auch mal alle zu mir, wie schaffst du das noch nebenbei? Also erstmal habe ich natürlich ein beschissenes Staatsexamen, das ist die erste Antwort auf die Frage, es ist nicht besonders gut. Aber zweitens übertreiben Juristen, aber auch Mediziner und so immer maßlos. So, das nimmt mein ganzes Leben ein. Ich kann nichts mehr anderes machen. Quatsch mit Soße, echt. Aber das gehört eben zu dieser Identitätsbildung dazu, ne? Das gehört, du musst diese Identität aufrechterhalten und deswegen musst du behaupten, du würdest nebenbei nichts mehr anderes schaffen. Du hast doch gar nicht probiert, nebenbei noch was anderes zu machen. Also erzähl mir doch nichts. Also wenn man das will, kann man das natürlich machen, ne? Ist halt dann nur viel Arbeit. Ja, und ich habe halt nebenbei meinen YouTube-Kanal dann weiter aufgezogen und habe die Zeit des zweiten Staatsexamens genutzt, in der man schon Referendarsgehalt bekommt. Also 2 Jahre lang wirst du quasi bezahlt, musst durch diese ganzen Stationen. Das war auch ganz cool, muss ich sagen. Und habe währenddessen den YouTube-Kanal groß gemacht. Und das war dann wirklich eine Punktlandung. Am Ende des zweiten Staatsexamens war er dann wirklich genau auf der Größe, dass man sagen konnte, man kann davon leben. Und ich weiß noch, es war der letzte Prüfungstag. Man hat dann am Ende so eine sehr unerfreuliche mündliche Prüfung noch. Das ist dann wirklich das Ende. Du kommst dann aus der mündlichen Prüfung raus und bist Volljurist. Im Optimalfall.
Ja.
Und ich weiß, dass alle meine Kommilitonen so unfassbar nervös waren vor dieser Prüfung. Ne? Oh Gott, die Prüfung, um Gottes Willen, hier entscheidet sich mein ganzes Leben. Und ich war so tiefenentspannt, weil das war mir komplett egal. Ne? Ich dachte mir, wenn das jetzt klappt, super. Wenn es nicht klappt, mach ich es nicht nochmal. Ist mir was komplett egal. Das war wirklich so entspannend. Und dann am Ende da rauszukommen und zu wissen, okay, das war's mit Jura, jetzt mache ich meinen YouTube-Kanal. Es war schon ein cooler Tag, muss ich sagen.
Ja, also da sind quasi auch ich stelle mir es, in der Comicsprache zu bleiben, stelle ich mir gerade vor, wie dieses eine Tonne Gewicht über den Kopf einfach so weggeschoben ist und du einfach frei rausgehen kannst dann, ne?
Voll. Ja, das war geil. Und das war nochmal dann auch der Moment danach, wo es dann mit meinem YouTube-Kanal richtig durch die Decke ging, weil ich dann eben Vollzeit Zeit dafür hatte, ne?
Ja.
Und vorher ja ein bisschen was schon für Jura machen musste, was mich immer so ein bisschen noch behindert hatte. Ja, aber das ist so im Großen und Ganzen mein Karriereweg gewesen. Also absolut untypisch und komisch.
Total. Und jetzt, liebe Leute, das klingt jetzt oder klang jetzt vielleicht irgendwie so, vielleicht auch auf der einen Seite irgendwie auch entspannt oder irgendwie so, ja, ich habe das irgendwie gemacht und hat das geklappt. Jetzt rechnen wir einfach mal gemeinsam kurz. Ja, ich weiß, Mathe war ja nicht so unsere Stärke hier, aber 2011 hast du mit dem dem Studium angefangen und dann halt auch parallel schon angefangen, so erst den YouTube-Kanal irgendwie zu machen mit Astro Comics. So, das war 2011, da war YouTube gerade mal 6 Jahre alt, also auch das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Aber dann müssen wir jetzt natürlich auch gucken. Du hast gesagt, du hast ungefähr so 10 Jahre deines Lebens gebraucht und das zweite Staatsexamen dann gemacht. Das heißt, wir reden hier über 10 volle Jahre, wo du wirklich Schritt für Schritt immer wieder Videos hochgeladen hast. Shorts oder sowas gab es damals noch nicht, ne? Aber in Social Media irgendwie aktiv warst.
Comics am Anfang,
ne? Genau, Comics noch gemalt, gezeichnet, verkauft, vertrieben, die angeschaut hast, wie geht Marketing, wie geht Unternehmertum, wie bilde ich einen Online-Shop aus, etc., etc. Und dann warst du nach 10 Jahren so weit, dass du sagst, hey, davon kann ich auch leben. Ne?
So also kann man sagen, ja.
Das war jetzt nicht so ein Ding von, ich starte heute mal YouTube und in 6 Monaten ist das ein richtig geiles Teil und ich kann nur noch als YouTuber leben, sondern das ist wirklich disziplinierte, harte, aber trotzdem spaßige Arbeit gewesen, ne?
Total. Vor allem, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist, dass ich in meinem Fall lange Jahre damit ja gar nichts verdient habe, ne?
Ja.
Also mit YouTube schon mal überhaupt gar nichts. Gut, mit den Comics dann immer, als ich das Buch hatte, aber da reden wir jetzt auch nicht von großen Summen. Also es war weit entfernt davon zu leben und das war, glaube ich, das Schwierigste, da trotzdem jeden Tag weiterzumachen. Jeden Tag wenigstens ein bisschen was daran zu arbeiten. Einerseits gegen deinen eigenen mentalen Widerstand, weil du ja selber auch nicht zwingend weißt, wird das was? Und vor allem auch gegen den...
Klar, da schaltet sich dann auch der Kopf irgendwann ein und sagst so, ey, du hast seit 12 Monaten oder so bringst du jede Woche ein Video raus und hast dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 neue Follower oder so, damit hast du ja auch nicht irgendwie Geld verdient oder so, ne? Bringt das überhaupt was? Was soll das? Warum mache ich das?
Ne? Genau. Und während du ja weißt, dass das, was du machst, eh schon unorthodox ist, ne? Und dann hast du immer diesen Gedanken im Hinterkopf, na, solltest du dich nicht vielleicht doch einfach auf Jura fokussieren, dir einen Job suchen und gut ist? Und also dieser eigene mentale Widerstand, gegen den musst du halt ankämpfen und den von allen anderen. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, also ich habe ein super gutes Umfeld, die mich immer unterstützen, meine Eltern auch und so, aber manche Dinge verstehen andere Leute einfach nicht. Ne? Also meine Eltern haben natürlich immer gesagt, ja, jetzt mach dein Jurastudium fertig und such dir dann einen Job, ne? Was soll denn der Quatsch? Und ist ja auch total verständlich. Wie sollten die an so eine Vision glauben, die schon sehr exotisch ist, ne?
Ja, und es
so, der macht irgendwas mit Weltraum bei YouTube, davon wird er doch nicht leben können, so. Und gegen diesen Widerstand muss man halt, also musste ich jahrelang einfach anarbeiten und einfach das ausschalten, wirklich wie so ein Knopf, so, ich höre nicht mehr zu, ich arbeite weiter an meinem Ding. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann total verstehen, wenn Leute irgendwann aufgeben und sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich will mir diese ganzen Tipps, die auf mich einprasseln, ne, was ich besser machen soll, ich komme dagegen nicht mehr an. Also das kann ich total gut nachvollziehen.
Ja. Kannst du dich an einen bestimmten Schlüssel oder an weitere Schlüsselmomente in dieser 10-jährigen Phase erinnern, wo du vielleicht auch schon kurz davor warst und gesagt hast, Alter, ich schmeiß jetzt hier alles hin. Was soll das hier, der ganze Kack? So, und hast dann aber trotzdem irgendwie den Bogen gefunden. Was hat dich da bewegt?
Ja, es gab noch eine Zwischenphase zwischen dem ersten und dem zweiten Examen. Da habe ich tatsächlich mal ein Jahr fest gearbeitet, also in einem Bürojob, weil ich nicht direkt mit dem zweiten Examen auch starten wollte. Und ich hatte neben meiner Planetariumstätigkeit, war ich schon seit 2014 studentischer Mitarbeiter bei der DKMS, bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Und das hat mir auch mal riesen Spaß gemacht. Und das war aber nur ein Nebenjob. Und da habe ich dann aber in der Rechtsabteilung Vollzeit angefangen für ein Jahr. Und als ich da angefangen habe, war meine Idee vielleicht, na, mal gucken, wie es wird. Vielleicht bleibe ich ja auch hier. Und da in der Zeit wurde ich wirklich, ging es mir nicht gut, muss ich sagen. Da ist meine mentale Verfassung wirklich in den Keller gegangen, weil ich dann da eben Vollzeit saß in diesem Bürojob und ich habe es gehasst. Also ich liebe die DKMS nach wie vor, dieser Kampf gegen Blutkrebs, super, fantastisch. Ja,
tolle Sache.
Aber da zu sitzen jeden Tag und mir ging es wirklich schlecht und ich habe das sonst nie, ne? Also mir geht's eigentlich immer gut. Und das habe ich dann versucht auch zu artikulieren, ne, gegenüber meinen Eltern und so, meiner damaligen Freundin, jetzt Frau. Und die haben das auch verstanden, aber die konnten mir nicht helfen. Ich habe immer gesagt, Leute, ich möchte hier mein Astro-Comics damals noch, das möchte ich hauptberuflich machen. Und das hat einfach niemand verstanden und niemand hat das gesehen. Ne? Und es kam immer nur der Ratschlag, nein, jetzt konzentriere dich auf deinen Job und so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, scheiß drauf, ist mir egal, was die sagen, ich kündige. Und dann habe ich einfach meinen Job gekündigt bei der DKMS. Ich gesagt, so geht's nicht weiter. Es macht mir keinen Spaß. Und ist egal, ich mach's jetzt einfach. Und habe einfach auch von einem auf einen anderen Tag gekündigt und kam dann abends nach Hause und meinte, ich habe gekündigt. Und das war im Nachhinein eine super Entscheidung. Ne? Einfach seinem Instinkt dazu folgen.
Die Eltern schlagen die Hände über den Kopf.
Ja, so ungefähr. Aber wie gesagt, meine Eltern sind super lieb, hielten das für die falsche Entscheidung, aber hätten mir da jetzt nie irgendwie Ärger gemacht, ne? Da war ich auch schon ein erwachsener Mann, also. aber da gibt's natürlich ganz andere Elternhäuser, ne, die da dann die Hölle heiß machen und so. Gar nicht. Also volle Unterstützung auch dafür. Da schätze ich mich auch sehr glücklich. Meine Eltern dachten dann, okay, dann macht er jetzt das zweite Examen. So kam es ja dann auch. Aber ich hatte natürlich dann im Hinterkopf schon so, und jetzt fällt der Startschuss, mein Astro-Comics, mein Astro-Tim-Business hauptberuflich aufzuziehen. Und so habe ich es dann auch gemacht.
Ja.
Aber das war so ein bisschen der Moment, diese Kündigung, wo ich mich entscheiden musste. Ne? Wo ich sagte, okay, entweder du fügst dich jetzt in diese Konformität und sagst halt, ich habe jetzt hier meinen Job und das ist es, oder du gehst halt weiter diesen nicht konformen Weg. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung.
Ja, also komplett durchgezogen, Plan A, alles auf Plan A gesetzt, ne? Ohne Plan B zu haben.
Absolut, ja. Total.
hörst du gerade meinen Sohn schreien?
Ja, so ein bisschen, ganz leicht im Hintergrund. Okay. Schönes Ambiente.
Genau. Aber genau, ist jetzt zu der Zeit, wo wir es hier gerade aufnehmen, liebe Leute, ist gerade so Mittagszeit, das ist Zeit für Mittagsschlaf und darauf hat kein Kind Lust.
Glaube ich.
Kann ich euch sagen. Okay, aber gutes Learning, also auch wieder da diesen Momentum für dich zu nehmen und dann zu sagen, und ich mache das jetzt so, ich weiß, was ich will. Mhm. Und dann halt auch, wenn es unorthodox ist oder kontrovers, das dann auch tatsächlich durchzuziehen, sein Ding. Mhm.
Ja, das Learning, was ich daraus gelernt habe, ist auch, ich meine, man trifft manchmal Leute im Leben, die meinen es wirklich schlecht mit einem. Ne? Das merkt man oft auch. Aber die allermeisten Leute meinen es gut mit dir. Ne? Die allermeisten Leute sind eigentlich keine Arschlöcher oder so, wollen das Beste für dich. Aber nur weil es jemand gut mit dir meint, heißt das nicht, dass derjenige recht hat. Das ist so die Lektion, die ich daraus gezogen habe. Manchmal muss man einfach gegen gut gemeinte Ratschläge agieren und sich anders verhalten. So, meine Eltern meinen es total gut. Die wollten nur das Beste aus ihrer Erfahrung, wenn sie gesagt haben, hör auf mit deinem Quatsch nebenbei, mach Jura. Super lieb gemeinter Ratschlag, aber komplett falsch. Deswegen, manchmal muss man einfach gegen gut gemeinte, nette Ratschläge ankämpfen. Das ist Lektion, die ich daraus gezogen habe. Und deswegen heutzutage, jetzt bin ich natürlich viel weiter, jetzt kann ich das auch besser evaluieren, überlege ich immer erst, okay, woher kommt dieser Ratschlag? Macht der Sinn für mich? Auch wenn er nett gemeint ist, kann er trotzdem Blödsinn sein. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, ist total spannend. Es erinnert mich gerade an ein Interview, was ich mit Bodo Wartke neulich geführt hatte, der dann auch gesagt hat, so ein Learning seines Lebens ist der Satz, was wenn doch? Also was, wenn es doch funktioniert? So musst du es halt erstmal ausprobieren oder musst es halt für dich dann machen, weil es kann ja doch funktionieren. So, jetzt kann dir jemand sagen, das kann doch nie was werden, aber was wenn doch?
Eben.
Also, ja, total spannend.
Total krass, das finde ich ein super Satz. Was wenn doch, ne? Ja. Weil was darin steckt, was viele Leute auch nicht sehen, viele Leute sind ja risikoavers, ne? Und gehen immer eher den Weg, der für sie das geringe Risiko zu sein scheint. Wäre jetzt in meinem Fall klassisch gewesen, naja, man behält halt seinen festangestellten Job oder man wird halt Anwalt, man wird Jurist und versucht nicht selbstständig als YouTuber zu sein. Also die klassische risikoaverse Entscheidung wäre halt Jurist zu sein. Ne? Nur, was die Leute nie sehen, es gibt keine Entscheidung ohne Risiko. Ne? Also auch wenn du den anderen Weg gehst oder oft auch den Weg des vermeintlichen Nichthandelns, also in dem Fall zum Beispiel, ich kündige nicht, ich tue einfach nichts, ich mache weiter. Das ist ja auch eine Entscheidung, die ein Risiko birgt. So, dann bist du halt nächstes Jahr depressiv. So, weißt du, das ist das Risiko, was darin steckt. Also egal, selbst wenn du dich für die vermeintlich Risiko, für die Variante ohne Risiko entscheidest, gehst du trotzdem ein Risiko ein. Also du kannst dich nicht entscheiden. Alles, was du tust, ist immer eine Entscheidung und die Konsequenzen musst du dann halt tragen.
Ja. Ach, total, total schönes Learning. Schön, dass du es auch nochmal so ausgeführt hast, um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, also auch für euch da draußen. Ne? Also man kann sich nicht entscheiden. Das finde ich richtig schön, auch nochmal zu sagen, weil es ist ja genauso, wie du sagst. Machst du vielleicht irgendwie die sicherere Variante, bleibst in deinem Kackjob, der überhaupt keinen Spaß macht. Kriegst irgendwie Burnout oder so, fällst irgendwie jahrelang aus, bist total unglücklich, toll. Ja, war auch eine Entscheidung im Prinzip. Okay, aber lass uns doch mal darüber sprechen. YouTuber sein. Das ist ja total abgefahren. Wie geht das? Also wie ich meine, diesen Wunsch gibt es ja da draußen häufig und auch nur ganz, ganz wenige schaffen es tatsächlich, auch davon dann hauptberuflich leben zu können. Wir haben jetzt schon gehört, so eines der ersten Dinge, es ist jahrelange harte Scheißarbeit und du weißt nicht, ob sich das auszahlt. Das ist so, ich würde sagen, Learning Nummer 1. Was kannst du dazu noch ergänzen?
Ja, boah, genau, es ist wirklich jahrelange Arbeit und die Leute sehen oft ja nur die YouTuber, die es schon geschafft haben. Ne? Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, in den USA war jetzt irgendwie der Top-Berufswunsch unter jungen Leuten, ich weiß jetzt nicht wie alt, keine Ahnung, sagen wir mal bis 14 oder so, war YouTuber oder Influencer. Und das hat mich schon ein bisschen aus den Socken gehauen, weil ich meine, klassischerweise ist ja der Top-Berufswunsch Astronaut oder so, ne? Was ich auch einen cooleren Beruf fände als YouTuber übrigens. Also ich finde, Astronaut gehört eigentlich auf Platz 1 oder gut. Und dieser Berufswunsch YouTuber-Influencer kommt ja nur daher, dass sie dann eben diese extrem erfolgreichen Leute sehen, ne? Mr. Beast oder so und denken, oh geil, das ist ein super Job. Nur ist das eben wahrscheinlich 1% aller Leute, die YouTube-Videos hochladen können, machen überhaupt Geld damit, ne? Geschweige denn können davon leben. Und diese Arbeit, die dahinter steckt, die sehen, glaube ich, viele nicht. Also das versuche ich auch immer den Leuten zu erzählen. Wenn Leute, weil ich krieg manchmal so Kommentare, ne? Sind nicht oft, aber manchmal so Kommentare von wegen, ja, such dir doch mal einen Job, geh arbeiten oder so. Kommt da meistens von so, weiß ich, von irgendwelchen 50-Jährigen, die mit ihrem eigenen Job selbst frustriert sind und denen das dann nicht passt, dass jemand mit dem, was ihm auch noch Spaß macht, Geld verdient. So, das geht ja überhaupt gar nicht. Da muss man dann sofort erstmal gegen anstecken kann.
Oder es sind halt die Profile, die also kein Profilbild drin haben und dann irgendwie, weiß nicht, noch Rosa Lutscher 69 heißen oder so und du denkst dir so, ja, wichtig, dass du jetzt hier mein Video dokumentierst oder so.
Ja. Ja, total. Also warum auch immer, aber einige Leute haben diesen Impuls und also meistens antworte ich gar nicht, aber wenn ich antworte, versuche ich das so ein bisschen zu erklären, dass es eben doch sehr viel Arbeit ist, ne? Und das würde ich, glaube ich, auch den jungen Leuten sagen, die das gerne machen wollen, dass das mehr Arbeit ist als ein Bürojob, mit Sicherheit. Weil, also ich sitze bestimmt 60, 70 Stunden die Woche da dran und du hast natürlich, wenn du es dann hauptberuflich machst, immense Freiheit, weil du nicht wirklich ortsgebunden bist. Also ich kann zum Beispiel meine Videos ja von überall produzieren und das genieße ich auch total. Weil ich bin so ein freier Vogel. Ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo irgendwelchen Zwängen zu unterliegen. Mhm. Weil das natürlich auch ein bisschen eine Illusion ist, weil irgendwelchen Zwängen unterliegt man immer, okay. Aber ich möchte so wenigen wie möglich unterliegen. Und das gefällt mir extrem an dem Job. Das ist der Vorteil, ich kann es immer und überall machen. Aber der Nachteil ist, ich muss es immer und überall machen, weißt du? Also wenn ich mal im Urlaub bin oder so, dann bin ich nicht im Urlaub. Dann gucke ich ja trotzdem, oh, was ist da gerade passiert? Oh, soll ich da jetzt ein kurzes Video drüber machen? Ich habe immer meine Kamera dabei und immer mein YouTube-Set und so. Also es ist halt Vor- und Nachteil. Und ich glaube, das wäre nicht für jeden was. Also ich kenne viele Leute, die sagen, wenn ich Feierabend habe, dann will ich auch Feierabend haben. Und wenn mich dann noch einer aus dem Büro anruft, dann raste ich aus. Ne? Also so Leute kenne ich viele. Oder wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich auch im Urlaub. So, das geht halt nicht als YouTuber. Das würde ich sagen, ist einer der Nachteile an dem Job.
Ja, du hast nie wirklich richtig frei, ne? Also nie richtig Urlaub, sondern wenn in deiner Nische halt irgendwas passiert, dann erwarten die Leute natürlich auch von dir irgendwie ein Video dazu, beziehungsweise ist dann ja auch dein Anspruch an dich als Astro-Tim. Ja. Dass du dann halt auch dazu einen passenden News hast dann.
Genau, ne? total.
Wäre so, als wenn der Anwalt sagt, ich mache mal eine Woche Urlaub. So,
das ja. Ist, eben, ne?
Nicht.
Viele Leute würden das, glaube ich, als Nachteil empfinden, aber ich empfinde, also für mich ist es nicht schlimm, dass das, was ich eben schon erklärt habe, so ein bisschen, ich bin immer ich sozusagen, egal ob ich gerade arbeite oder frei habe, diese Trennung nehme ich gar nicht vor. So, ich stehe morgens auf und überlege, was für sinnvolle, gute Sachen kann ich heute machen. Und in diese Kategorien Arbeit, Freizeit unterteile ich gar nicht. Und das habe ich auch noch nie. Ich
gibt auch keine Work-Life-Balance, sondern du bist ja auch schon im Work in Life, ne?
Eben, ja. Also ja. So, es sind halt alles Dinge, die ich pro Tag erledigen möchte und sollte. So, und ob das jetzt ist, ich muss meine Hose zur Schneiderin bringen oder ich muss an diesem Video arbeiten, weißt du, warum sollte ich dazwischen eine Unterscheidung vornehmen? Deswegen Work-Life-Balance finde ich ein total absurdes Wort. Wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ich habe eine schlechte Work-Life-Balance, dann ist aus meiner Sicht schon irgendwas falsch. Weil bei dieser Trennung Arbeit, Leben, das ist ja pervers. Du verschwendest 40 Stunden die Woche mit etwas, was du nicht zu deinem normalen Leben zählst. Was ist das denn? Und dann würde das implizieren, das normale Leben beginnt dann mit der Rente so erst richtig. Also für die meisten jüngeren Leute, die hier zuhören, dann wahrscheinlich erst mit 80 oder so. Also das ist ja keine Perspektive. Deswegen... Ich habe gesagt, viele Leute würden es als Nachteil empfinden, dass es so ist als YouTuber. Für mich ist es ein immenser Vorteil. Ich kann meine Arbeit von überall machen und da die integral zu meinem Leben dazugehört, finde ich das total cool. Also ich war jetzt zum Beispiel noch 2 Wochen in Portugal, habe da einfach meine Kamera mit dabei gehabt, tagsüber halt ein bisschen rausgehen, sich Sachen angucken, abends noch was arbeiten am YouTube-Kanal. Also für mich ist das absolut perfekt so.
Ja. Sehr gut, du hast eben auch schon so ein bisschen gesagt, ja, ein Bürojob wäre jetzt auch einfacher, 40 Stunden, ich bin da eher so 60, 70 Stunden in der Woche dabei. Ich wurde auch schon mal gefragt, so sag mal, wie lange dauern eigentlich deine Reels? So ein normales Reel hat irgendwie 30 Sekunden und als ich dann gesagt habe, naja, so ein Editieren und Schneiden und Aufnahme und so, das dauert schon mal so 4 Stunden. Was? 4 Stunden für ein 30 Sekunden? Ja doch, auf jeden Fall, irgendwie schon, ne?
Ja.
Wie sieht bei dir so ein, können wir da vielleicht mal so drüber sprechen, wie sieht bei dir eigentlich so ein Alltag aus, also damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil mal kurz ein Video hochladen oder so, das ist jetzt halt ja nicht, ne? Sondern da steckt noch viel, viel mehr hinter.
Total, total. Also erstmal, was ich cool finde an dem Job, auch kein Tag ist gleich. Ne? Also das ja. bedeutet mir auch echt viel, dass jeder Tag ist anders. Ich stehe morgens auf und habe immer andere Dinge zu tun, andere Herausforderungen. Und dadurch bleibt es eben auch spannend. Und deswegen das Erste, was ich jeden Morgen mache, und das ist so ein einfacher Lifehack, mittlerweile auch schon ausgelutscht, aber ich empfehle es trotzdem immer, jeden Morgen sich eine To-Do-Liste machen. Das ist so ein krasser Lifehack. Ich habe das irgendwann mal in dem Buch The 4-Hour Work Week von Tim Ferriss gelesen. Kennst du vielleicht? Und da stand das drin. Also in den Shownotes, ja, perfekt. Da stand das drin und das hat mein Leben wirklich transformiert. Das ist so ein krasser Produktivitätshack. Also jeden Morgen To-Do-Liste machen und direkt aufschreiben. Also erstmal eine Stunde Zeit nehmen mit dem Kaffee, ganz entspannt. Was will ich heute schaffen? Alles auf To-Do-Liste und dann geht's los. Und ja, mein durchschnittlicher Tag, sage ich mal, bestünde dann darin, Videothemen zu finden, was schon ein bisschen dauert, weil ich meine, es gibt immer genügend Videothemen, es passiert ja sehr viel in der Welt der Wissenschaft. Ich lese mir dann Artikel durch auf so Science-Seiten und so. Aber man muss dann eben mal gucken, was würde auch bei YouTube gut performen. Ne? Nicht alles, was interessant ist, würde auch ein gutes YouTube-Video abgeben. Also das ist schon mal der erste Schritt zu gucken, was davon kann man überhaupt verwerten für YouTube oder Instagram.
Wie viel Zeit ist das so pro Tag?
Sagen, das ist schon so jeden Tag anderthalb Stunden, würde ich sagen. Einfach so sichten, was ist los.
Neuigkeiten lesen, okay.
Genau. Ja. Genau, muss ich auch lesen und verstehen. Also so. Das, was für andere die Tageszeitung ist, ist für mich dann wahrscheinlich Weltraum-News oder so.
Ja, okay, und wie geht's dann weiter?
Wenn die Themen dann da sind, ich meine, manchmal habe ich auch Glück, ne? Manchmal passiert so viel, dann habe ich für die ganze Woche schon Themen. Das ist natürlich dann sehr schön. Aber manchmal passiert auch gar nichts. Und dann musst du wirklich ein bisschen tiefer graben und gucken, gibt's irgendwelche zeitlosen Themen? Weiß ich, sowas wie, was passiert, wenn du in ein schwarzes Loch fällst? Ne? Das ist halt zeitlos, das kannst du immer bringen. Genau, also manchmal dauert das länger, manchmal kürzer. Wenn das dann feststeht, dann setze ich mich dran, die Skripte zu schreiben für die Themen. Und weil das sehen ja viele auch nicht. Ne? Viele denken, ja, da passiert halt was, der stellt sich vor die Kamera und erzählt was darüber. So einfach ist es ja leider nicht. Ich schreibe dann erstmal ein Skript und gucke halt, wie bringe ich das in gute Textform für das Video. Da muss ich dann Witze einbauen und so weiter und so fort. Also das Skript ist ja das A und O, würde ich sagen. Also daran stecke ich nochmal die meiste Arbeit, würde ich sogar sagen. Also Skripte schreiben ist der aufwendigste Teil der Videoproduktion.
Und was meinst du, wie lange ist das? Dauert das so für so ein durchschnittliches Video von dir?
Kommt natürlich extrem aufs Thema an. Manche Sachen sind easy, die schreiben sich von selbst. Aber ich würde sagen, das dauert schon so zwei Stunden, brauche ich für so ein gutes Skript schon.
Okay, also bei zwei Stunden reden wir jetzt auch nicht über ein Reel oder sowas. Oder
ein YouTube-Video. Sondern 10-Minuten-Video.
Ja gut, da gibt es natürlich
auch viel dann zu, haben wir das. Zu
sagen.
Was meinst du?
In 10 Minuten gibt es natürlich auch viel zu sagen, ne? Also gibt es natürlich auch viel, viel Text dazu.
Genau, das unterschätzt man auch, ne? Also 10 Minuten Videotext ist viel. Also es sind 3 volle Seiten oder so, ne?
Ja.
Genau. Ja, okay, genau.
Dann hast du dein Skript fertig. Wir überlegen mal kurz, da sind wir schon so bei irgendwie 3,5 Stunden am Tag. To-Do-Liste habe ich jetzt nicht mit inkludiert, sondern einfach schon direkt die Sachen mit News raussuchen, Skript aufschreiben. Was passiert dann?
Dann gehe ich in mein Studio, was schönerweise im Planetarium ist in der Schule, bei mir um die Ecke. Also das ist cool, ich habe dadurch auch noch jeden Tag einen Ortswechsel. Ne? Das finde ich auch total wichtig. Und dann auch noch so ein cooler Ort, weil es eben einfach dieses Weltraummuseum ist. Und da habe ich mein YouTube-Studio drin. Das ist auch sehr cool, dass ich das machen darf. Und genau, dort drehe ich dann das Video. Also stelle mich dann dort vor die Kamera, drehe das Video. Es geht relativ fix. Also die meisten Leute denken intuitiv, das wäre der aufwendigste Teil. Aber das geht dann eigentlich schnell. Also wenn das Skript geschrieben ist, zack, Video runterdrehen. Und dann habe ich das. Und dann beginnt die Post-Production. Das ist dann nochmal der zweitaufwendigste Teil nach dem Skriptschreiben. Das dauert halt echt, ne? Weil, ich meine, es gibt YouTuber, die nehmen einfach sich selber auf, wie sie, deswegen ist ja übrigens auch dieser Reaction-Content so groß geworden, ne? Viele Leute fragen sich immer, wie kam das eigentlich, dass auf einmal YouTube voller Reaction-Videos ist? Oder jetzt, Leute reagieren ja schon auf Reaction-Videos. Das ist so Double-Reaction. Das liegt natürlich auch daran, weil das super easy ist. Ne? Du musst halt nichts machen. Setz dich einfach vor deine Kamera, vor deinem PC und reagierst und nimmst das auf. Ja. Das erfordert halt keine Post-Production. Also ist auch völlig okay, ne? Wenn es dafür einen Markt gibt, bin ich damit total d'accord. Aber bei mir ist es eben doch ein bisschen aufwendiger, weil ich drehe das Video, muss es dann cutten und dann kommen noch das ganze Stock-Footage rein, interessante Grafiken und so. Also das dauert für so ein 10-Minuten-Video, ja, es kommt extrem aufs Video an. Ne? Und ich bin natürlich da auch extrem im Rhythmus drin. Sagen wir auch nochmal 1,5 Stunden, würde ich sagen, brauche ich auch mal für die Post-Production.
Oh wow, okay, das ist schnell.
Ich bin auch wirklich schnell. Gestern habe ich spontan ein Video gemacht zu so einem Sonnensturm, der die Erde jetzt trifft, heute Nacht. Und ich hatte für den Tag gar kein Video mehr geplant, aber das ist dann eben passiert, dieser Sonnensturm. Dann bin ich schnell Skript geschrieben, schnell ins Planetarium, schnell gedreht, schnell das Video gemacht. Also in 3 Stunden war alles von Anfang bis Ende fertig. Das war aber auch Rekord.
Wow. Okay, krass. Ja, das ist wirklich fix. Okay, aber damit ist ja auch nicht ganz gemacht, ne? So, dann hast du nämlich das Ganze editiert, dann hast du die Bilder noch rein mit eingefügt, deine Tonspur drüber so und dann hast du zwar erstmal die Datei und dann musst du aber auch noch hochladen, ne? Und gerade, wer das weiß, so ein Video, 10 Minuten, naja, das wird ein paar Mega Gigabyte haben, je nachdem, wie aufwendig die Grafik da drin ist. Das dauert auch nochmal ein bisschen, das hochzuladen. Und dazu muss auch noch ein Skript geschrieben, also nicht ein Skript, sondern Shownotes geschrieben werden. Ne?
Genau, also richtig, dann beginnt quasi die ganze Nacharbeit, sage ich mal, ne? Die aber super essentiell ist. Also du kannst halt ein super geiles Video haben, aber wenn der Titel nicht stimmt, wenn das Thumbnail nicht stimmt, wenn die Tags nicht stimmen, die Videobeschreibung, dann kann es halt sein, dass ein sehr interessantes Thema vom YouTube-Algorithmus sehr schlecht behandelt wird. Und andersrum kannst du aber auch vielleicht ein nicht so gutes Thema trotzdem zu einem viralen Video machen, wenn du einen guten Titel und ein gutes Thumbnail hast. Das heißt, das ist eigentlich total interessant. Wir sind jetzt schon beim allerletzten Schritt der Videoproduktion angekommen, aber können hier alles noch vermasseln, wenn wir es hier falsch machen. Genau, also da investiere ich sicherlich auch noch mal 1 Stunde rein. Also Titel überlegen, Thumbnail gestalten, Video dann hochladen und dann das Video eben auch noch promoten. Ne? Das heißt, vielleicht eine kleine Instagram-Story dazu machen, das bei Facebook posten zum Beispiel. Genau, also diese ganze Nachbearbeitung, sage ich mal, das dauert auch nochmal so 1 Stunde. Und dann, und wirklich erst dann hast du ein Video draußen und bist damit fertig. Gut, selbst dann könntest du noch anfangen, auf Kommentare zu antworten und so. Also es ist im Prinzip nie vorbei. Das ist schon krass.
Genau, dann kommen ja die ersten Kommentare rein, dann kommen irgendwelche Flacherdler, die dann noch
Kommentare
darüber kann man dann auch wieder Content machen. Auch
absolut, nicht ja.
Aber genau, das geht ja dann immer noch so weiter. Und dann hast du vielleicht nicht nur eins, sondern du hast ja vorhin auch schon gesagt, 3 Videos pro Woche, die du normalerweise hochlädst. Das heißt, du hast nicht nur die Kommentare von dem einen Video zu beantworten, sondern ja noch von den ganz anderen, die ja auch noch währenddessen irgendwie geschaut werden, obwohl die halt nicht seit heute draußen sind.
Genau. Und da gehört dann natürlich auch noch dazu, ja. All diese Arbeitsschritte, ne? Was hatten wir jetzt? Themensuche, Skript schreiben, drehen, Post-Production, Nachbearbeitung nenne ich das mal. Also mindestens 5 Schritte für ein 10-Minuten-Video. Und das sehen, glaube ich, viele nicht, ne? Dass da wirklich so viel Arbeit und Mühe in einem Video steckt.
Und jetzt hast du auch erzählt, ja, und du bist ja schon richtig lange dabei und du kennst deine Kniffe, weißt, wohin du drücken und klicken musst. Das heißt, das geht bei dir alles schon ein bisschen schneller, weil du es halt nicht seit gestern machst. Und trotzdem kann man jetzt mal so überlegen, okay, zu dem, was wir jetzt gerade so gehört haben, das sind schon 8 Stunden knapp. Ne? Also das ist so ein Tag ist ja schon durch.
Genau, also ein Tag geht für so ein Video auf jeden Fall drauf. Ne? Und dann ist es ja so, was ja auch schön ist, dass dieser Job als YouTuber eben nicht nur die Videoproduktion ist. Ne? Das ist natürlich das täglich Brot, sage ich mal, die brauchst du, die Videos. Aber darüber hinaus hast du ja noch ganz viele andere Sachen, die du managen musst. Also gut, mittlerweile kommen eben dann noch Kurzvideos dazu, ne? Reels auf Instagram, keine Ahnung, wie man die auf TikTok nennt.
Und Nachbearbeitung.
Genau, da hast du wieder dasselbe Spiel. Dann, ich betreibe noch einen Online-Shop nebenbei, das muss ich noch machen. Ich schreibe Bücher. Also es ist sehr, sehr viel, aber es ist auch super cool. Ne? Also mir macht es ja total Spaß. Ich sage das jetzt gar nicht, um mich darüber zu beschweren. Nur um mir einfach mal einen Einblick zu geben, wie viel Arbeit das dann doch ist.
Ja. Wie kommt, also da, jetzt könnte sich der eine oder andere fragen, wie kommt denn das da überhaupt noch dazu, dass daneben noch ein Leben stattfindet? Du musst ja noch irgendwie deine Frau kennengelernt, also deine jetzige Frau irgendwie kennengelernt haben und so. Das muss ja irgendwie noch passiert sein. Die wird ja nicht über YouTube gekommen sein.
Nee, ja, aber das war praktisch. Die war nämlich zu Gast im Planetarium. Also als ich da Buchung gemacht habe, war sie als Gast dort. Und das heißt, das war wirklich sehr praktisch. Und da war mir dann auch sofort klar, wenn die hier im Planetarium zu Gast ist, dann muss die was auf dem Kasten haben und sich für den Weltraum interessieren. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Also, wenn ich drüber nachdenke.
Dann wird was das unterstützen, was ich hier mache.
Ja, genau. Ja, das ist total, total cool. Ne? Ich meine, wenn du deine Frau an dem Ort kennenlernst, wo du arbeitest, wird sie wohl ähnliche Interessen haben. Könnte man mutmaßen. In dem Fall war es so.
Möglich.
Ja. Aber es ist krass, wenn ich darüber nachdenke, dass ich diesem Ort, diesem Planetarium einfach so viel zu verdanken habe. Also sowohl meine Ehe als auch mein Beruf begann an diesem Ort. Ist schon irgendwie verrückt.
Ja.
Also siehst du mal, hätte ich damals nicht in der Schule aufgezeigt und gesagt, ich möchte gerne im Planetarium mitarbeiten, hätte ich jetzt weder meinen Beruf noch meine Frau.
Abgefahren, ne?
Ja.
Dass nur so einige Entscheidungen oder so kleine Momente irgendwie alles auslösen können. Es ist verrückt. Genau, deswegen haben wir auch schon gesagt, so achtet auf diese kleinen Momente zum Beispiel. Mhm. Total spannend. Ja, also Beziehungstipps dann natürlich jetzt auch noch als letzte Kategorie einfällt. So, wie geht das denn? Also ich meine, die braucht ja eine Freundin bzw. eine Partnerin, eine Ehefrau, die braucht ja auch noch irgendwie Aufmerksamkeit. Aber wenn du da 70, 80 Stunden irgendwie pro Woche sitzt, ja, wie geht denn das dann noch alles? So, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das geht schon, wenn man da einfach sich auch feste Zeiten so ein bisschen für einräumt. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass ich nie, also es kann halt immer passieren, dass wir haben einen schönen Abend zusammen geplant, aber dann bin ich mit dem Kopf doch woanders, ne? Weil eben gerade doch noch irgendwas zu regeln ist. Ja, ein Shitstorm ausgebrochen oder so. Kann halt immer alles passieren. Aber dafür bietet es unserer Beziehung natürlich auch eine immense Freiheit. Ne? Also zum Beispiel, was wir seitdem machen, seit ich YouTube hauptberuflich mache, dass wir immer 3 Monate im Jahr auf Sizilien leben. Und das hat uns das halt ermöglicht. Ne? Das ist halt super cool, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen ja nicht hier sein, nur dann lass doch einfach mal 3 Monate nach Sizilien gehen. Und das haben wir jetzt schon 3 Jahre in Folge gemacht. Und klar, da muss ich dann natürlich auch viel arbeiten, aber wir sind da zusammen auf Sizilien. Also das heißt, ich glaube, es kann schon gut sein, dass wir weniger wirklich Pärchenzeit zusammen verbringen als andere, die vielleicht immer sagen, okay, wenn ich abends nach Hause komme, dann ist Pärchenzeit, dann setzen wir uns auf die Couch, dann gucken wir Netflix, keine Ahnung. Ist vielleicht insgesamt ein bisschen weniger, aber dafür ist das Leben insgesamt, glaube ich, sehr abenteuerreich und abwechslungsreich und das wiegt es halt so ein bisschen wieder auf.
Das glaube ich.
Und das, was auch in letzten Monaten erst so angefangen hat, was sehr cool ist, dass meine Frau mich jetzt auch unterstützt bei meinem Business, die Skripte zum Beispiel, weil meine Frau ist Redakteurin, sie schreibt jetzt viele Skripte für mich und das ist ja perfekt, ne? Ja, du auch oder was?
Nee, aber da fässt dann so die eine Hand in die andere. Das ist natürlich dann praktisch.
Total, total, weil sie ist Redakteurin, das ist schon mal gut. Sie kennt mich natürlich wie kein anderer und interessiert sich für den Weltraum. Das heißt, eine bessere Person für diese Aufgabe könnte man halt nicht finden. Ne?
Nee, total gut. Ja, ja und was sie dadurch dann macht, sie schafft dir wiederum Freiraum, den ihr dann zusammen genießen könnt. Ne? Also das ist auch
eben nicht schlecht. Genau.
Sie 3 Monate, habt ihr da irgendwie eine Ferienwohnung, Apartment oder habt ihr da irgendwie was?
Wir mieten immer das gleiche Airbnb. Da kennen wir den Vermieter jetzt auch gut. Der besucht uns auch nächste Woche hier in Köln. Das ist halt immer total schön. Und da sind wir immer im selben Ort in Siracusa. Durch wunderschön, superschöne Altstadt. Und das macht irgendwie das Leben so ein bisschen angenehmer, wenn man neben dem Meer wohnt, habe ich festgestellt.
Das stimmt. Ja, doch irgendwie schon. Ne? Es ist halt... Ist halt was anderes, kommt man mal ein bisschen raus. Ich hier im Norden, wo es häufig auch irgendwie grauer Himmel ist, wir kennen das natürlich auch. Ich freue mich über blauen Himmel.
Ja. Das ist halt einer der coolen Vorteile. Ich bin, wie ich gesagt habe, halt ortsungebunden und kann es dann halt einfach von da machen. Und das ist halt cool. Wobei ich sagen muss, da ist es noch schwieriger, sich an die Arbeit zu setzen, wenn du die ganze Zeit weißt, boah, ich könnte jetzt rausgehen, ans Meer gehen, in die Sonne. Aber du musst halt noch dieses scheiß Video fertig machen. Ja, also meine Produktivität steigert es nicht unbedingt.
Ja. Disziplin gefragt bei den Dingen. Okay. Letzte Frage, vielleicht weil wir so unorthodox ja auch mit unterwegs sind. Wie viel verdient man denn so als YouTuber? So, wenn man jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch, es gibt bestimmte Grenzen, wann man überhaupt irgendwie reinkommt. Ich weiß nicht. 1000 Abonnenten, glaube ich, und dann auch irgendwie eine gewisse Watchtime. So,
genau, die Watchtime ist für die meisten eher die Hürde. Ich glaube, 1000 Abonnenten, ja, und 10.000 Stunden Watchtime, irgendwie so. Ja, irgendwie
auf jeden Fall viel.
Das ist viel, ja. Das ist wirklich viel, da musst du erstmal drüber kommen. Klar, wenn du einmal drüber bist, geht's dann immer schnell, ne? Aber diese Grenze zu erreichen, ist schon ein krasser Erfolg. Also jeder, der sagt, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, ich habe jetzt aber endlich die Monetarisierung erreicht, Chapeau, weil das ist wirklich, wirklich schwierig.
Ja.
Brauchte ich, glaube ich, 2 Jahre für oder so, bis ich da überhaupt mal in der Nähe war.
Und 2 Jahre und du hast trotzdem jede Woche 3 Videos hochgeladen,
ne? Nee, das war weniger. Das war noch die Zeit, wo ich noch aus den Comics habe ich so Animationsclips gemacht. So Zeichentrickclips. Das war natürlich sehr viel Arbeit, da habe ich vielleicht ein Video die Woche geschafft.
Okay.
Und ja, das war viel Arbeit und hat wenig Geld gebracht. Also gar nichts.
Ja gut, aber letztendlich zahlt das ja natürlich auf die Karriere, die du jetzt hast, hat das ja alles eingezahlt. Mhm. Ne? Das war
total.
Quasi eine Investition in deine Zukunft. Also ja. wie viel verdient man so als YouTuber?
Das kommt extrem auf die Nische an, weil YouTube, also ich meine, das Standardeinkommen, das du als YouTuber hast, ist, dass YouTube dir Geld zahlt für die Werbung, die vor deinen Videos geschaltet wird, ne? Hm. Wie im Fernsehen so ein bisschen, ne? Läuft ja immer so irgendein Werbeclip, hat manchmal irgendwie was mit dem Bereich des Kanals zu tun, meistens eher nicht. Und dafür,
Person, ne?
Genau. Ja. Dafür zahlt YouTube dir Geld. Und das wird immer pro 1000 Klicks gerechnet. Also es gibt dann so einen Wert, den du in deinem Kanal siehst, pro 1000 Aufrufen verdiene ich das. Und der variiert je nach Nische, in der du bist, und je nach Ort. Das habe ich festgestellt, letztes Jahr war ich auf so einem Treffen der Europäischen Weltraumbehörde. Und die hatten Weltraum-YouTuber aus ganz vielen europäischen Ländern eingeladen. War total interessant. Waren aus Spanien, einer aus England, einer aus Griechenland. Und wir haben dann einfach mal so ein bisschen verglichen. Und das ist halt wirklich krass, dass der aus Griechenland zum Beispiel, der hat halt wirklich nur ein Drittel von dem verdient, was jetzt der Engländer zum Beispiel bekommen hat, ne? Weil die Werbekosten in Griechenland insgesamt niedriger sind. Also wenn ich als Firma auf YouTube eine Werbung in Griechenland schalte, bezahle ich halt auch weniger. Und deswegen, das variiert halt schon mal. Gut, kann es auch sein, dass die Lebenshaltungskosten dann dort niedriger sind, das weiß ich nicht. Im Urlaub kommt es mir nicht so vor, aber wer weiß. Und deine Nische halt. Also zum Beispiel, man sagt so, Gaming-YouTuber verdienen relativ wenig.
Und was wahrscheinlich massig davon gibt, ne?
Genau, was halt auch massig davon gibt. Science ist aber sehr gut tatsächlich. Also bei mir ist es tatsächlich sehr gut. Ich glaube, bei mir sind das so 8 bis 10 Euro pro 1000 Aufrufe. Und das ist schon, glaube ich, also wenn jemand mehr verdient, dann kann er das gerne kommentieren. Ich glaube, das ist schon relativ weit oben. Dafür hast du halt im Science-Bereich dann auch nicht so eine riesige Reichweite wie ein Gaming-YouTuber, ne? Also ich werde jetzt wahrscheinlich nie im Leben auf 3 Millionen Abonnenten kommen, nehme ich mal an. Mal schauen. Also das sind alles Vor- und Nachteile. Und also das ist die eine Seite der Einnahmen, diese YouTube-Ad-Einnahmen direkt. Und dann die andere wären dann eben klassischerweise so Sponsoring-Deals, ne? Also nicht die Werbung, die YouTube schaltet, sondern Produkte, die du bewirbst. Wo dann wirklich Firmen auf dich zukommen und sagen, möchtest du hier unseren, was weiß ich, irgendwas, unseren Wanderschuh hatte ich jetzt letztens bewerben. Und dann geben wir dir dafür eben auch nochmal was. Und ich würde sagen, es ist so 50-50, ne? Gut, je größer du wirst, desto mehr machen diese Werbedeals aus.
Ja.
Und da kannst du natürlich immer schon auf erhebliche Summen kommen. Also ich bin da total der kleine Fisch. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat ein Gaming-Studio. Also er entwickelt Spiele. Und hat mal die großen Gaming-YouTuber angefragt, wie viel die nehmen würden, um sein Spiel zu bewerben. Und einer der größten Gaming-YouTuber hat, glaube ich, fast 3 Millionen Abonnenten. Dessen Management hatte dann geantwortet, ein Sponsoring kostet 50.000 Euro. 50.000 Euro.
Für was? Für ein 30-Sekunden-Video oder was?
Nee, schon, dass er es im Livestream, glaube ich, dann tatsächlich ein bisschen länger zockt. Aber gut, weißt du, der zockt ein Game und kriegt dafür 50.000 Euro, das ist halt schon krass. Und wenn der das 5-6 Mal im Monat macht, kannst du dir ausrechnen, was der verdient.
Irre, ja. Weil das ist ja Paluten, ne? Gibt's da, der hat schon ein paar mehr.
Paluten ist, glaube ich, der größte, sogar größer als Gronkh. Aber es war, das war Hand of Blood.
Ja. Genau. Ja, es ist natürlich eine ordentliche Summe, aber auch letztendlich muss man auch da sagen, auch der hat irgendwann angefangen und hat nichts dabei verdient mit dem, was er getan hat.
Ja.
Und hat quasi auch da in seine Zukunft investiert, dass er jetzt genau das so machen kann. Ne?
Total. Ne? Ich finde das immer so. Ne? Ja, ich habe das Gefühl, ich meine, ich verstehe schon, woher der Impuls kommt. Ne? Wenn Leute sagen, naja, der macht ja nur Videos, ne? Warum verdient der jetzt weniger? Oder klassischerweise kommt ja oft sowas, eine Gesellschaft, in der eine Krankenschwester so wenig verdient, aber ein YouTuber oder ein Fußballer so viel und so. Verstehe ich den Impuls? Ist aber aus meiner Sicht, wirtschaftlich macht das keinen Sinn, weil ich meine, wenn der Markt es nun mal hergibt, ist es halt so, ne? Also ich meine, wenn ein YouTuber ist ja nur ein Multiplikator, wenn jetzt Coca-Cola sagt, bitte erwähne mein Produkt, dann kann Coca-Cola sich halt ausrechnen, okay, dann verkaufe ich halt 20.000 Dosen Coca-Cola. Damit verdiene ich so viel Geld. das ist ja erstmal, das ist ja kein Werturteil. Und die Frage wäre, wie sollte es denn anders geregelt sein? Also man kann ja keine fixen Gehälter für YouTuber oder so festsetzen, ne? Insbesondere, weil man auch nicht objektiv bewerten kann, wie viel ein Beruf wert ist oder wie viel er mehr wert ist als der andere. Richtig. Also ich finde es immer so ein bisschen Quatsch, so eine Gehaltsdiskussion dann aufzumachen. Insbesondere, weil du als Selbstständiger eben einfach keine Grenze nach oben hast. Das liegt halt einfach in der Natur der Sache, ne?
Er ist ein freier Markt, genau, freie Marktwirtschaft. Das und dann ist halt auch die Frage, also du kannst es halt auch nicht irgendwie so in eine Schablone packen und dann so bewerten, weil du hast ja immer noch dann jemanden, der halt intrinsisch motiviert ist und seinen Job total auslebt und total gerne macht. Und dann hast du aber auch Leute, die zum Beispiel, wie Astro-Tim damals, der gesagt hat, eigentlich will ich hier gar nicht sitzen und sitz hier aber. Ja. Ich freue mich aber, wenn ein Feierabend ist, so. Und ich glaube, dass die ja halt auch von der Effizienz halt auch eine andere Effizienz einfach auch dann haben, ne?
Ja, klar. Ich meine, um wie Hand of Blood ein paar Millionen Abonnenten zu kommen, klar, was da eine Arbeit dahinter steckt. Aber die Sache ist ja auch, was ich an diesen Gehaltsdiskussionen auch immer doof finde, nur weil dann einer weniger verdienen würde, verdient ja der andere nicht mehr, ne? Also ich meine, angenommen, du würdest jetzt eine Gehaltsobergrenze für Fußballer aufsetzen und sagen, Fußballer dürfen nur noch, 5.000 Euro im Monat verdienen. Ja, dadurch verdient ja aber die Krankenschwester nicht mehr. Also deswegen ist das irgendwie so, geht das, glaube ich, in die falsche Richtung, auch wenn ich den Impuls verstehe.
Ja, total. Okay, ey, wir sind in der Zeit sowas von fortgeschritten, meine Güte, fast schon wieder verquatscht, aber ich hoffe natürlich, ihr da draußen fandet das genauso interessant wie ich. Tim, hast du noch ein paar Impulse, die du irgendwie noch unbedingt an die junge Zuhörerschaft irgendwie loswerden möchtest?
Ja, ich überlege gerade. Ich meine, jetzt habe ich meinen Karriereweg geschildert und der war ja nun mal sehr kurvenreich auch, ne? Kein gerades Ziel. Und man kann sich, glaube ich, sowas nie als Blaupause nehmen und sagen, ich mache es genauso wie der. Ne? Ich glaube, das funktioniert nie. Aber man kann sich halt abstrakt ein paar Tipps da rausziehen. Und ein paar Sachen hatten wir schon gesagt, ne? Ein Tipp, den ich vielleicht noch geben will, ist, egal woran du gerade arbeitest, ne? Oder egal, was dein Ziel ist, worauf du hinarbeitest, das Beste, was man machen kann, ist jeden Tag daran arbeiten. Jeden Tag wenigstens ein bisschen was daran machen und vor allem an den Tagen, wo man keinen Bock hat, an den Tagen, wo es einem schlecht geht, wo man sagt, das wird eh nichts. Jetzt hat der mir wieder einen doofen Spruch reingedrückt, der hat mich entmutigt und so und ich glaube selber nicht mehr dran. An den Tagen musst du daran weiterarbeiten. Und es ist so abgedroschen, ne? Tauch einfach jeden Tag auf und mach was daran, dann wirst du auf Dauer Erfolg haben. Daran glaube ich total fest. Und manchmal dauert es 2, 3, 4, 5 Jahre, aber wenn du jeden Tag an deinem Ziel arbeitest, dann wirst du irgendwann Erfolg haben. Und es ist, auch wenn es ein Klischee ist, die allermeisten Leute, die am Ende scheitern, was ja übrigens gar nichts Schlimmes ist, haben halt irgendwann aufgegeben, ne? Klar, es kann auch mal ein totaler Scheiß passieren, wo du wirklich nichts machen kannst, ne? Klar. Du brichst dir beide Beine und liegst erstmal im Krankenhaus. Gut, da wäre noch nicht mal das Schlimmste, ne? Aber keine Ahnung, Meteorit fällt in dein Haus oder was weiß ich.
Genau. Richtig. Krankenhaus, live
genau. Erstmal als Story ausgeschlachtet. Aber in den allermeisten Fällen, egal was dich entmutigt oder was passiert, es ist kein zwingender Grund zum Scheitern. Deswegen einfach jeden Tag weitermachen, vor allem an den Tagen, an denen du nicht willst. Und dann wird's auf Dauer funktionieren. Davon bin ich relativ überzeugt.
Ja, perfekt. Jetzt habe ich dich, ich habe zu lange getrunken. Ich habe die Pause zu lange gezogen. genau, aber ja, vielen, vielen Dank bis hierhin, auch für deine Zeit, dass du mit dabei warst, einfach so auch diese Story geteilt hast. Und ich glaube tatsächlich, und das hast du auch schon so richtig gesagt, was wir hier immer geben können, ist viel Orientierung, viel Inspiration, viel Motivation an Dingen weiterzumachen, die dich irgendwie bewegen, umsetzen musst du selbst. Das können wir dich nicht in die Hand nehmen. Und deswegen, ich glaube, du hast hier wieder jede Menge mitbekommen. Wir haben ein bisschen über YouTube, ein bisschen über Astrophysik gesprochen, über Karrierewege, Möglichkeiten, über vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Punkt, oder Karriereabknick oder Wegweiser oder sowas, auf den du vielleicht auch irgendwie aufgeschärft in Zukunft aufpassen kannst, was bei dir so im Leben passiert. Ja, jeder, der hier so bis zum Ende tatsächlich, ich freue mich, dass ihr immer noch da seid, so lange zugehört habt. Ich glaube, man konnte hier heute wieder sehr, sehr, sehr viel mitnehmen und ihr da draußen, ihr kennt es. Auch in der 150. Folge, wir sind in der Jubiläumsfolge.
Wow.
Tada! genau, gibt es natürlich auch wieder einmal noch eine Challenge, die der gute Tim mitgebracht hat. Und wir haben vorher nicht drüber gesprochen, sondern wir haben einfach wieder nur gesagt, hast du was dabei? Ja, habe ich dabei. Soll ich das jetzt sagen? Nein, das machen wir nicht. Also, Vorhang auf, jetzt geht's los.
Okay, es ist aber eine einfache Challenge. Ich glaube, das schaffst du, vor allem, weil ich erfahren habe, dass du in Hamburg wohnst. Okay, meine Challenge wäre, du gehst ins Planetarium Hamburg und machst eine coole Story von dort mit dem Sternenhimmel und allem, um deinen Followern ein bisschen das Astronomiewissen zu geben. Und wenn du das gemacht hast, dann spende ich 100 Euro an die DKMS, wo ich mal gearbeitet habe und deren Kurs, den Kampf gegen Blutkrebs, ich immer noch sehr, sehr unterstütze.
Ja, mega, mega, mega. Also nicht nur die Challenge, sondern dann auch noch der Einsatz. DKMS, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt einfach mal auschecken. Auch das verlinke ich euch mal in die Shownotes mit rein. Das ist einfach ein super wichtiger Kampf, tatsächlich auch in dem Moment, kann man sagen. Solltet ihr euch heute Spende noch nicht registriert haben, ich empfehle es euch, das wirklich zu tun. Ihr könnt damit im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten.
Ja.
Tut das einfach gerne. Ansonsten freut euch auf eine wunderbare Challenge. Ich freue mich auf einen wunderschönen Abend im Planetarium hier in Hamburg.
Warst du schon mal da?
Es ist wunderschön. Ich war sehr lange schon nicht mehr da, aber es ist ein wirklich sehr toller Ort und ich freue mich, so einen Anlass jetzt zu haben, da endlich mal wieder hinzugehen.
Perfekt.
Sehr schön.
Perfekt.
Tim, vielen Dank, dass du dabei warst heute, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch Zeit genommen habt und gesagt habt, ey, es ist jede Woche immer eine kurze Infotainment-Weiterbildung, die wir hier haben. Ein nettes Gespräch, wo ich zuhören kann, wo ich ein paar Insights kriege, wo ich praxisnahe Tipps für wichtige Themen im Leben bekomme, die ich vielleicht in der Schule oder vielleicht auch im Elternhaus nicht beigebracht bekomme, die aber halt unglaublich wichtig fürs Leben sind. Ihr kennt das Spiel, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne eure Reaktion da, damit wir wissen, dass ihr noch da seid, dass euch das gefallen hat, dass ihr das weitergebracht habt. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel bei YouTube, könnt ihr das noch in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten, ihr wisst, abonniert den Kanal, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, solltet ihr nämlich meine Astrologen Planetarium-Challenge nicht verpassen wollen.
Astronomen, musst du mal aufpassen, bei den Astrologen bist du bei Horoskopen.
Astro. Planetarium Challenge. So ist es richtig korrekt. Danke für die Korrektur. Genau, dann abonniert das auf jeden Fall oder ansonsten beim Podcast eurer Wahl. Ne? Lasst uns einfach mal die Sternchen da, die wir uns heute verdient und erarbeitet haben. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr da draußen wieder einschaltet. Am nächsten Dienstag ab 5 Uhr kommt die nächste Folge wieder raus von Podcast Mensch, mal die Leben lernen, gestalten. Euch bis dahin eine wunderbare, herzhafte Woche. Tim, dir bis dahin alles Gute und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
Danke dir für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören.
Bis dann, ciao, ciao.